Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute vielleicht auch ein bisschen Zuschauer, weil wir einen Videoschnitt-Mitschnitt machen. Ob der veröffentlicht wird, werden wir sehen. Hören auf jeden Fall bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Lorenz Göster-Beutin von der Partei Die Linke. Hallo.
Moin.
Göster ist ja, lässt sich mit Göster ansprechen, ne? Ist richtig.
Genau, das machen wir per Du.
Alles klar. Nicht, dass ich an Lorenz sage und du reagierst nicht.
Ich reagiere auf beides notfalls.
Okay, super. Ja, würde ich erstmal so fragen, so, du bist ja bei der Linke im Bundestag, hast da eine gewisse Rolle. Stell dir doch mal kurz vor, welche Rolle du da einnimmst.
Ja, moin aus Kiel jetzt übrigens gerade, weil jetzt gerade keine Sitzungswoche ist, sondern Herbstferien. Mein Name, wie gesagt, Lorenz Göster-Beutin. Ich bin Klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Das heißt, alles, was irgendwie im weitesten mit Klimapolitik zu tun hat und eben auch mit Energiepolitik. Das heißt, wie bekommen wir es mit der Energiewende beispielsweise hin, fällt so in mein Ressort.
Okay, also da hat dann auch fachlich gut aufgestellt.
Genau, und was ich noch erwähnen kann, ist vielleicht, ich sitze als Hauptvertreter im Wirtschaftsausschuss und als Stellvertreter im Umweltausschuss des Bundestages. Also im Wirtschaftsausschuss ist das ja der Herr Altmaier und im Umweltausschuss ist es die Frau Schulze.
Okay, also auch allein daraus schon ein Überblick, also ein Blick über die Parteigrenzen, was diese Sachen angeht, weil da muss man ja miteinander reden, ne?
Ja, wobei manchmal da ein bisschen Illusionen sind, wenn ich mit Leuten rede. Also es ist schon sehr starr in diesen Ausschüssen und es ist schon sehr, sehr festgelegt. Also kannst eigentlich fast darauf wetten, bei welchem Thema wer was sagt.
Okay. Ist das auch wieder Fraktionssplit-Disziplin, die da durchschimmert, oder?
Ja
Wie?
klar, die auch ein ganzes Stück und dann ist es so, die tagen ja auch nicht öffentlich, diese Ausschüsse. Das heißt, man bekommt es eigentlich später, erst ein Jahr später mit, was da wirklich besprochen worden ist. Wir als Linke sagen immer und stellen auch immer wieder den Antrag, wir finden, dass diese Ausschüsse müssten auch öffentlich tagen, damit eben auch darüber berichtet werden kann und nachverfolgt werden kann, was genau da passiert.
Also zum Verständnis, das sind dann schon die Ausschüsse, wo dann letztlich Fakten geschaffen werden,
Genau, also beispielsweise ist es so ein Ausschuss, Quatsch, ein Antrag wird von einer Fraktion in den Bundestag eingebracht in der ersten Lesung. Dann geht er nochmal in den Ausschuss, kann noch verändert werden. Und die Sachen passieren dann zum Beispiel in den Ausschüssen, genau. Oder wenn Gesetze der Bundesregierung gemacht werden, dann wird auch darüber beraten, beispielsweise. Oder es wird berichtet, der Wirtschaftsminister, das Wirtschaftsministerium berichtet zum Beispiel.
okay, für unser Interview jetzt ist für mich natürlich auch interessant, Stichwort Fraktionsdisziplin, naja, so in die Richtung, von dem, was du uns heute so erzählen wirst. Also ist es eine Frage, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, aber nur für die Tendenz. Also wie viel Prozent Göster können wir erwarten, wie viel Prozent Partei Die Linke?
Also ich sage immer, es gibt nicht die perfekte Partei, sondern ich bin mit einer bestimmten Position in eine Partei reingegangen und habe mir die Linke ausgesucht, weil ich schließlich gesagt habe, das sind vielleicht 80%, mit denen ich übereinstimme oder 90%. Und am Rest kann man noch arbeiten, da kann man noch Sachen verändern. Das heißt, also ich werde schon meine Position äußern und wenn sie von der Partei abweicht, dann weist man dann auch schon darauf hin. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meiner Partei und sehe hier und da eben Ansatzpunkte, wo man was verändern kann. Und ich glaube, so ehrlich sollte man auch sein. Also ich halte nicht viel von Parteisoldaten, die sagen, hey, wir haben hier die perfekte Partei, wählt uns. Also ich meine, wählen, ja, richtig, aber man sollte auch schon so weit gehen, dass man sagt, es gibt eben hier und da auch Punkte, wo man was verändern kann, wo man Kritik dran hat, ne?
Okay, naja, also quasi 100% Göster und mit viel Überschneidungen dann letztlich.
Ich bemühe
Vielleicht noch so zwei, drei persönliche Sachen. Du bist da mit Umweltpolitik beschäftigt. Das muss ja irgendwie irgendwo herkommen. Was ist denn so dein persönlicher Bezug zu dem Thema Umwelt oder vielleicht auch schon den Schritt weiter Klimawandel?
Also ursprünglich eingestiegen in die Politik im weitesten Sinne bin ich schon eigentlich als Kind, ich glaube, muss mit 10, 11 Jahren gewesen sein. Da bin ich in eine Jugend- oder eine Kindergruppe des BUND gegangen. Die Milane hießen wir damals. Und da hat man so die typischen Sachen halt gemacht. Also so was man so als Stereotyp auch kennt, ne? Froschzäune bauen und Ränder von Straßen reinigen, Müll sammeln und solche typischen Sachen, aber halt auch Zeltlager oder so Pfadfinder-Style-mäßig. Und danach habe ich dann mit anderen zusammen, mit Mitschülerinnen von meiner Schule, habe ich damals die Grüne Alternative Jugend gegründet, die es bei uns noch nicht gab. Also damals hieß die Grüne Jugend noch Grüne Alternative Jugend, weil sie sich ein bisschen von den Grünen unterscheiden wollte. Und da war das für uns der richtige Organisationspunkt. Und wir haben halt Umweltpolitiken verbunden mit Antimilitarismus, das heißt, was gerade für viele dann mit 16, 17 auf der Tagesordnung stand, wie sieht's aus mit Kriegsdienstverweigerung und was auch sehr aktuell war, die Frage halt der neonazistischen Anschläge in Mölln, Solingen und auch Lübeck, also dieser ganze Komplex. Das waren so drei Punkte, die mich damals sehr bewegt haben und die mich immer auch noch bewegen. Wo ich aber jetzt gerade, was diese drei Inhalte angeht, eben bei der Linken meine Heimat gefunden habe. Aber da war sozusagen das mit der Umweltpolitik dann auch angelegt. Das ist ein bisschen im Studium dann in den Hintergrund getreten. Und also so richtig fett eingearbeitet habe ich mich quasi erst ab 2017 wieder in den Grundlagen. Und da ich aus dem wissenschaftlichen Bereich auch komme als Historik, habe ich da immer den Anspruch, auch möglichst viel Grundlagenwissen mir anzueignen und wirklich in die Sachen einzutauchen. Also ich will nicht so ein Politiker sein, der irgendwelche Worthülsen auf Kommando absondert, sondern ich will selbst die Sachen erfassen und durchdenken.
Okay, das wünscht man sich ja von jedem Politiker, ja, dass da ein bisschen Inhalt drin ist. Bei euch ist ja der Sozialismus durchaus ein Thema, ne? Als Staatsform, weiß nicht, wie man es jetzt nennen will.
Gesellschaftsform, Demokratie.
Genau, weil wenn man Sozialismus sagt, dann kommt vielleicht als nächstes gleich die Reaktion, Kommunismus braucht man nicht, okay, ist was anderes. Oder DDR 2.0 und was auch immer. Oder vielleicht irgendwie alles gehört allen, alle sind happy und tanzen Ringel rein. Also sehr diffuse Vorstellung. Kannst du mal kurz diese Sozialismusvorstellung der Linken oder von dir persönlich, möglichst deckungsgleich natürlich.
ja, wow, da gehen wir schon hier voll.
In ein paar kurzen Sätzen einfach so.
Also genau das, was du eben gesagt hast, trifft man immer wieder an, gerade in Social Media, wo ja viel auf diese rumgehatet wird. Dann kommt dann gleich SED, DDR 2.0 und ähnliches. Also zum einen ist die Linke eine Partei, die aus zwei Quellparteien besteht. Zum einen aus der WSG, wo ja viele abtrünnige SPDler, die mit Hartz IV und Co. nicht einverstanden waren, drin waren und auch viele ehemalige Grüne und eben aus der PDS, die auch aus der SED hervorgegangen ist. Und da bin ich ganz froh, dass die Linke gesagt hat, wir übernehmen Verantwortung. Das musst du dir so vorstellen, dass eine Rechtsidentität besteht. Das heißt, die Linke hat gesagt, wir übernehmen eine Verantwortung für die Folgen, die diese Staatspartei SED damals angerichtet hat und übernehmen auch Verantwortung für die Verbrechen und setzen uns damit auch auseinander. Und das ist für mich eine ganz zentrale Konsequenz, als Linker zu sagen, immer wieder dafür einzustehen, dass niemals ein Gesellschaftsmodell auf diktatorischem und autoritärem Wege durchgesetzt wird, dass niemals Freiheit gegen Gleichheit ausgespielt wird, also nie soziale Rechte gegen Freiheitsrechte und gegen Menschenrechte ausgespielt werden, weil Menschenrechte unteilbar sind und für mich im Mittelpunkt stehen. Und deswegen ist der Sozialismus, den ich mir vorstelle, und kannst du vielleicht beschreiben mit einer solidarischen Gesellschaft, die sozusagen das umdreht. Also jetzt haben wir gerade eine Gesellschaft, wo der Mensch der Wirtschaft dient, wo es möglichst darum geht, dass ich mich möglichst profitabel am Markt verwerten lasse, verkaufe sozusagen. Und wo möglichst viele gesellschaftliche Bereiche durch Privatisierung an den Markt kommen. Und Sozialismus heißt, dieses Prinzip sozusagen umzudrehen. Also auch für einen Wohnungsmarkt zu sorgen, wo man bezahlbare Mieten hat, wo man viel öffentlichen Wohnraum hat. Das sind alles Elemente so einer Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft. Und für mich ist es ganz klar, also mir ist es vollkommen egal, ob die Leute das nachher Anarchismus, Sozialismus, Kommunismus oder mit einem vollkommen neuen Begriff bedenken. Aber für mich heißt es, wir müssen halt für eine Gesellschaft eintreten, die Solidarität gewährleistet, und zwar nicht nur im nationalen Rahmen, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch global. Stichwort Klimagerechtigkeit ist ja dann ganz zentrales Element heutzutage, aber eben auch globale Gerechtigkeit. Es kann ja nicht angehen, dass Milliarden Menschen Hunger leiden, dass hunderte Millionen von Kindern jedes Jahr sterben. Auf der einen Seite, während in Europa die Hälfte aller Lebensmittel weggeschmissen werden. Das ist einfach eine ungerechte Gesellschaft, und diese Gesellschaft tötet halt auch. Das muss man einfach so klar halt auch sagen, auch wenn man das nicht direkt mitbekommt, sondern ab und zu mal, wenn es um Spenden für Brot für die Welt geht oder um Weihnachten herum, wenn die Kirchen darauf aufmerksam machen. Aber diese Gesellschaft oder dieses Gesellschaftsmodell tötet halt jeden Tag. Und deswegen sage ich, wir brauchen da halt einen Systemwandel, einen sehr grundlegenden, um halt das mit Gerechtigkeit, mit Klimagerechtigkeit, mit Frieden auf die Reihe zu bekommen. Und das betrifft eben alle gesellschaftlichen Bereiche.
Na gut, das, was du da sagst, das sind ja, würde ich jetzt mal behaupten, eher Moral, also Haltungsfragen. Also ich kann ja auch in dem System, was wir heute haben, kann ich ja die Haltung haben, ist mir links und rechts alles wurscht, ich mache meinen Gewinn, und ob dann die Nachbarin verhungert, egal. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch genau so handeln in diesem, also klar, es tendiert natürlich Kapitalismus, brauchen wir nicht drüber reden, ganz klar, in eine negative Richtung. Aber das klingt ja alles erstmal sehr, sehr nach von innen raus Verhalten. Wo steckt denn da das System, das konkret zugreifen kann? Weil das in einer Demokratie könnte ich mir das alles vorstellen, wenn die Leute, naja, eben eine ganz andere Haltung einnehmen.
Naja, eine Demokratie ist genau das Ideal, was ich mir da auch vorstelle. Nur, also wie gesagt, Sozialismus geht für mich nicht ohne Demokratie. Aber es geht schon um die Frage des Wirtschaftssystems. Man muss sich vergegenwärtigen, dass der Reichtum unserer Gesellschaft, in dem wir leben, auf radikale Ausbeutung sozusagen basiert, auf radikale Ausbeutung des globalen Südens, auf Ausbeutung von Arbeitskräften und Ressourcen und gerade auch auf fossilen Rohstoffen. Also die Klimakrise ist eben nicht ohne den Kapitalismus und ohne diese Form der Ausbeutung zu erklären. Und wenn du damit Schluss machen willst, dann musst du halt auch diese Mechanismen in Frage stellen. Dann musst du halt die Handelsverträge in Frage stellen, die auf Ungleichheit, auf ungleichem Handel, auch mit den afrikanischen Staaten beispielsweise basieren oder den Mercosur-Handelsvertrag. Dann musst du die Ausbeutung von Ressourcen in Frage stellen. Dann musst du in Frage stellen, dass Kinder beispielsweise in den Kobaltminen sozusagen Kinderarbeit leisten, nur damit wir günstigere Produkte bekommen, sondern musste ich dafür einsetzen, dass eben auch da gute Arbeitsbedingungen herrschen, dass die Menschen da überleben müssen und dass es keine Kinderarbeit gibt. Das heißt, das ist sehr konkret und greift auch sehr konkret in wirtschaftliche Abläufe ein. Und ich glaube, wenn es eine Lehre gibt aus der Klimakrise, die wir jetzt haben, ist, es wird eben nicht funktionieren mit viel Appellen an Moral, an irgendeine Politik. Und es wird auch nicht funktionieren, indem man die gleichen Mechanismen halt versucht, irgendwie grün anzumalen oder so, sondern es wird nur funktionieren, wenn wir wirklich unsere Art zu leben und zu wirtschaften grundlegend umstellen. Und das ist eben keine individuelle Konsumentscheidung oder nicht ausschließlich, sondern es ist vor allem eine Entscheidung, wo eine Gesellschaft sagen muss, okay, wir haben ein gesellschaftliches Ziel, das gehen wir gesellschaftlich an, und deswegen geben wir uns gemeinsam Regeln, die für alle ohne Ausnahme gelten.
Also könnte man sehr verkürzt sagen, die Form des Sozialismus, die du da denkst, ist mehr ein Wirtschaftssystem, was sich in der Demokratie einfügen würde und natürlich dann auch Abdrücke hinterlässt auf der Demokratie. Zum Beispiel Bürgerinnenversammlungen oder sowas, um mal irgendwas herzunehmen.
Na, also wenn du so willst, könntest du sagen, es ist eine Demokratisierung der Demokratie. Es ist eine Ausweitung demokratischer Prozesse auch auf das Wirtschaftsleben. Weil heutzutage ist ja so ein bisschen so eine Trennung. Wir haben auf der einen Seite die Demokratie, die gilt für den politischen Bereich. Und wir haben auf der anderen Seite das Wirtschaftsleben, wo teilweise ganz andere Aspekte im Vordergrund stehen. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen eine Demokratisierung unserer Demokratie, damit die nicht vor die Wand gefahren wird.
Diese anderen Aspekte, die du ansprichst, sind ja zu großen Teilen hierarchisch, sag ich mal, 17. Jahrhundert teilweise, ne, so dieses sehr von oben herab. Der Arbeiter wird gerne mal, ist ein großes Wort, aber kann man durchaus mal erwähnen, hier und da auch als Sklave betrachtet oder als einfach Handlungsanweisung. Hier in Deutschland würde ich jetzt nicht von Sklaven reden, das ist vielleicht ein bisschen zu derb, aber unsere Primark-Klamotten kommen halt auch nicht unbedingt aus Deutschland, ne?
Da sind wir dann genau, das war eben das, was ich erwähnt habe. Und alle Fortschritte, die wir erlebt haben, mussten halt gegen dieses Prinzip erkämpft werden. Ich meine, die Arbeiterinnenbewegung ist ja entstanden, weil es eben vielen Arbeiterinnen so schlecht ging und deswegen konnten Sachen erkämpft werden.
Ne? Genau, wenn man das nochmal weiterblickt, das passiert ja auch tatsächlich. Also genau dieses Ding. Wir hier werden natürlich als Arbeiter auch ausgebeutet, aber auf einem Level, das noch relativ low ist. Also ich kann immer aussteigen und sagen, ich mache Hartz IV, ist jetzt vielleicht auch nicht ideal, aber verhungern werde ich nicht, erschossen werde ich auch nicht, wenn ich nicht mehr an der Stanze sitze. Im globalen Süden, wo aber Nordfirmen operieren, schaut es natürlich ganz anders aus. Unter dem Aspekt, da wir jetzt in unseren also in unseren politischen Systemen ja doch sehr viel, also zumindest vom Anstrich her, sehr viel menschlich agieren oder so tun, als ob, kumuliert sich in diesem Wirtschaftssystem, also gerade im Kapitalismus weltweit gesehen, dieses Bedürfnis nach Herrschaft über andere Länder letztlich auch, die da ausgelebt wird, was politisch nicht mehr so geht. Man kann jetzt nicht mehr sagen, Deutschland fällt in Südafrika oder Ghana oder sonst wo ein und besetzt man jetzt.
Herrschaft und Macht geht anders halt heutzutage. Ne? Geht nicht mehr als direkte Herrschaft, sondern als Herrschaft, die eben anders ausgeübt wird, um ungleichen Handel, ungleiche Arbeitsbedingungen, wie du es eben gesagt hast.
Jetzt mal zur Klimapolitik der Linken. Also so wie du das erklärst, erzählst, und das, was ja auch faktisch nachweisbar ist, hängt ja das Sozialverhalten, also Stichwort Klimagerechtigkeit und der Klimawandel super eng zusammen miteinander. Also auch gerade, wie man damit im Süden agieren und so weiter. Und natürlich auch diese perversen Mechanismen, wie bei uns Werbung einen Hunger nach Konsum erzeugt, all diese Dinge. Jetzt ist die Linke nicht als die große Klimapartei verschrien. Ich meine, klar, die Grünen haben das natürlich so als ihr Thema grundsätzlich. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Linke auffällt als, wir versuchen ganz deutlich in dieses Thema reinzukommen. Ist das bei euch in der Partei, ich sage es mal aus meiner Sicht, durchgängig verstanden, dass ein soziales, globales, auch deutschlandweites soziales Denken um den Klimawandel gar nicht mehr rumkommt?
Also ich sag's mal so, zentraler Einschnitt für mich war, als wir in der Bundestagsfraktion den Aktionsplan Klimagerechtigkeit verabschiedet haben, der für mich das weitgehendste Konzept ist, was die von allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, so für Klimagerechtigkeit. So das erstmal so als einen Fixierpunkt. Und den haben wir bei einer Enthaltung verabschiedet. Also es gab eine einzige Enthaltung, sonst nur Zustimmung, also quasi einstimmig. Das war schon ein Riesenerfolg, dass wir den verabschiedet haben. Ja, was meinst du?
Wie viele Stimmen sind es insgesamt? Nur um das so überschätzen zu
können. Oh, ich weiß nicht, wie viele anwesend waren, vielleicht 60 oder so. Und in der Erarbeitung waren insgesamt über 30 Bundestagsabgeordnete eingebunden und dann noch alle Mitarbeiterinnen und so weiter. Und das war schon ein riesiger Diskussionsprozess. Aber um eben ehrlich zu sein, dann auch muss man schon sehen, dass die Frage Umweltschutz, Klimaschutz schon präsent war in der Linken. Also wir haben beispielsweise 2012 das erste Mal ausgearbeitet einen Plan B für Klimagerechtigkeit. Und der hat das Bild gezeichnet einer Gesellschaft, ich glaube damals war noch 2050 in der Diskussion, auch in der wissenschaftlichen für Klimaneutralität, also einer Gesellschaft, wie sie 2050 aussehen könnte. Und das war für damalige Zeiten sehr visionär. Das heißt, es wurde dort aufgezeigt, was man im Bereich Energiewende, Verkehrswende und so weiter machen könnte. Aber leider gab es da zwei Probleme. Also erstens, wie du es richtig auch beobachtet hast, ist es nicht von der Partei oder Fraktion so wahnsinnig in den Vordergrund gestellt worden. Und zweitens ist es in der Öffentlichkeit auch kaum rezipiert worden. Also ich weiß nicht, ob du diesen Plan B von 2012 kennst. Wahrscheinlich eher nicht.
Nee. Da gehört genau. Das ist
wahrscheinlich nicht. Ja, also wenn man den heute liest, denkt man, wow, da ist schon beschrieben 2012, wie es gehen kann und wie es gehen muss und alle zentralen Maßnahmen. Natürlich hat sich das Tempo jetzt und die Notwendigkeit zu handeln nochmal verschärft, weil so lange nicht gehandelt worden ist. Ne? Aber wesentliche Eckpfeiler wurden da schon benannt. Aber es stand eben nicht im Mittelpunkt der Politik, was zwei Gründe hat. Also zum einen ist soziale Gerechtigkeit lange Zeit auch im Zuge der Gewerkschaftsbewegung abgetrennt geblieben von Umwelt- und Klimaschutz. Also es hat sozusagen eine Abtrennung der beiden Sphären gegeben. Und was auch damit zusammenhängt, dass die Grünen ja dieses Thema sehr klar besetzt haben. Also es ist sozusagen in ihre politische Genetik, wenn man das überspitzt sagen will, eingeschrieben. Und deswegen hat es immer viele Aufrechte innerhalb der Linken gegeben, die dieses Thema versucht haben zu pushen. Aber der richtige Durchbruch ist eigentlich, ich sag mal, 2018 gekommen. Der ist 2018 gekommen, wo du den Dürresommer hattest und wo du die Auseinandersetzung um Hambacher Forst hattest, wo es ja auch ging um die Frage von Menschheitsinteressen auf der einen Seite und Konzerninteressen, also Stichwort RWE, auf der anderen Seite, was ja eine sehr spannende Auseinandersetzung war. Und wo ich heute sagen muss, das war ein großer Sieg gegen die fossile Industrie, der damals gewonnen worden ist. Wir müssen das halt nur noch in konkrete Politik gießen. Aber der Sieg ist sozusagen da mit der Auseinandersetzung um den Hambacher Forst. Und im Zuge dessen ist es innerhalb der Linken klarer geworden, dass eine Linke nur eine Zukunft haben wird, wenn sie auch dieses Thema Klimagerechtigkeit anpackt und wenn sie Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. Das heißt, auch das als soziale Frage eben auch begreift, was ich ja versucht habe, eben beim Thema Sozialismus ein bisschen auch zu erklären. Und ich glaube, wenn es der Linken gelingt, diese Themen miteinander zu verbinden und das herauszuarbeiten, dann wird sie auf Perspektive damit auch Erfolg haben. Aber natürlich ist es illusorisch zu denken, dass es sich sofort in Wahlergebnissen niederschlägt, wenn die Linke so einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit hat, sondern da gehört halt auch mehr dazu. Da gehört das Engagement und den Bewegungen dazu, das glaubwürdig nach außen zu vertreten und anderes. Das heißt, es ist nicht von heute auf morgen, genauso wenig wie die Linke sich ihre Glaubwürdigkeit im Thema soziale Gerechtigkeit und gegen Hartz IV eben von heute auf morgen erarbeitet hat, sondern es ist halt immer, Politik ist halt immer das Bohren dicker Bretter. Das ist ein längerer Prozess, den man da braucht. Aber ich bin schon einigermaßen stolz darauf, zum einen auf den Aktionsplan Klimagerechtigkeit und dass wir den haben, dass wir in den Bewegungen präsenter sind und dass dieses Thema sehr klar auch in den Mittelpunkt unserer Politik gerückt ist, neben sozialer Gerechtigkeit und das auch bei unseren Wählerinnen angekommen ist. Also mitten in der Corona-Krise, mitten im Mai hatten wir eine Umfrage, wo deutlich wurde, 36% unserer Wählerinnen halten Klimaschutz für das wichtigste Thema, 34% soziale Gerechtigkeit. Dann kann man sagen, unsere Wählerinnen haben das auch kapiert und uns muss es darum gehen, das noch stärker und glaubwürdiger auch zu vertreten, diese Verknüpfung beider Themen.
Ja, soziale Gerechtigkeit und Klima, das immer wieder bei der Klimagerechtigkeit, wo sich das ja verbindet. Ich würde noch mal ein paar Jahre zurückgehen, also 2012 und Folgejahre. Da war ja dann auch irgendwann das Paris-Abkommen ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, wo dann eigentlich die Welt aufatmen konnte, sagen, naja, endlich haben wir es in Schrift gegossen und werden jetzt den Weg gehen, unsere Klimakanzlerin und so weiter. Habt ihr euch da auch von diesem ganzen, naja, ich sage mal, Karneval letztlich, der ja zu nichts führt, also Klimakanzlerin, ne? Schöne Worte immer gerne und einen Vertrag kann ich mir sonst wohin schmieren, wenn ich ihn nicht einhalte. Habt ihr euch da auch eine Weile täuschen lassen von diesen Entwicklungen?
Das glücklicherweise nicht. Also wenn ich das zurückverfolge und wenn ich auch anschaue, was meine Vorgängerin Eva Bulling-Schröter da in dem Bereich gemacht hat und auch die Fraktion in dem Bereich gemacht hat, gab es immer die Kritik, dass von Frau Merkel schon viele warme Worte kommen, aber dass es das reale Handeln halt dahinter zurückbleibt. Also gerade wenn du den Bereich der Verkehrswende anschaust. Also die Kritik gab es von uns immer schon. Wir sind leider nicht so stark damit durchgedrungen, wie man sich das vielleicht wünschen könnte, gerade weil dieses Image der Klimakanzlerin ja auch lange Zeit gewirkt hat.
Genau, es ist halt wirklich gute, sie macht das ja auch gut. Ein Image kann sie aufrechthalten.
Ja, klar, ein Image kann sie gut. Handeln ist halt manchmal,
Ja, das hat man jetzt auch zum Beispiel wieder mit Corona und den Selbstständigen sehr deutlich gesehen.
Ja, Kulturschaffende, Pflegeberufe, systemrelevant und sowas, ja.
Man hat ja fast das Gefühl, sie klingelt bei jedem an der Tür und gibt ein Bonbon ab zum Trost. So.
Ja, ja, oder sie klatscht bei jedem vor der Tür einmal.
Genau, mal ein bisschen konkret, also was für Maßnahmen, wenn du jetzt die Möglichkeit, nehme an, du bist jetzt in einer linksdominierten Bundesregierung, die keine Koalition braucht, also Mehrheit, du bist Umweltminister, was wären denn so die ersten Schritte, wo du sagen würdest, das, das und das und das? Also jetzt vielleicht auch mal ein bisschen unabhängig von, ob man es den Menschen vermitteln kann, sondern einfach, wo du sagst, das sind die nächsten Schritte, die gemacht werden müssten, politisch.
Also ich glaube, unabhängig, ob man es den Menschen vermitteln kann, kannst du es niemals machen, sondern du musst deine Politik erklären. Und also schiebe ich einfach nur diese Bemerkung vorweg. Und wenn du dir Frau Merkel anschaust im Bundestag, redet sie immer davon, von den Lasten des Klimaschutzes. Und ich glaube, wir brauchen dringend das Bild, wie unsere Gesellschaft auch besser aussehen könnte, gesünder, gerechter und eben auch klimagerechter werden könnte, wenn man das macht, was eigentlich notwendig und möglich ist. Also ich glaube schon, wir brauchen eine positive Vision so einer Gesellschaft. Nicht nur Lasten, sondern auch sagen, was die Chancen auch davon sind. Aber davon abgesehen, um einfach ein paar Maßnahmen zu definieren. Ganz zentral ist aus meiner Sicht Kohleausstieg 2030, also spätestens 2030 zu realisieren. Und vor allem jetzt einen starken Einstieg zu machen. Also wir sagen zum Beispiel, die 20 dreckigsten Kohlemeiner könnten ohne Probleme für Energiesicherheit, das hat auch die Bundesnetzagentur bestätigt, könnten sofort abgeschaltet werden. Und damit verbunden brauchst du einen energischen Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Bereichen. Du brauchst eine Photovoltaikpflicht für Neubauten. Aber auch wenn energetische Sanierung gemacht werden muss, automatisch mitgeprüft werden, sind die statischen Voraussetzungen und die Effizienzvoraussetzungen für eine Photovoltaikanlage gegeben. Kann man das nachträglich auf dieses Haus draufpacken beispielsweise? Weil wir gerade Photovoltaik ja noch ganze Latte haben, wo man noch einen Schatz heben kann sozusagen. Verkehrswende, Stichwort Verkehrswende. Die Schweiz hat 1987 mal einen Volksentscheid durchgeführt, wo sie beschlossen haben, dass alle Orte über 100 Einwohnerinnen an den Schweiztakt quasi angeschlossen werden müssen. Also einen Zugang zu ÖPNV, das wäre ein Traum für Deutschland. Das heißt, du brauchst einen raschen und radikalen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Du musst Ortschaften anschließen durch intelligente Lösungen. Das muss dann nicht immer die Bahntrasse sein. Das kann dann auch mal ein Minibus sein oder ein autonomer Elektrobus sein, der dann ältere Leute auch zum Arzt fährt oder zum Einkaufen fährt oder ähnliches. Da kann man ja die Fantasie spielen lassen. Das heißt, natürlich dann Städte autofrei machen, also weitestgehend autofrei, soweit es eben geht, weil dann wird immer wieder gesagt, ja, was machen denn die Handwerkerinnen und die Pflegekräfte und so? Natürlich muss es da auch Möglichkeiten für geben. Aber weitgehend autofrei zu machen, wo es gute Vorbilder gibt, Fahrradtrassen auszubauen, für Fußgängerinnen und für die Menschen überhaupt die Städte lebenswerter zu machen und gesünder zu machen. Das wäre so der Verkehrsbereich. Da müsste man an die Industrie ran. Man bräuchte verpflichtende Maßnahmen für eine Dekarbonisierung der Industrie. Verbunden natürlich damit, dass man sagt, okay, wenn wir euch unterstützen mit Wirtschaftshilfen bei der Dekarbonisierung, heißt es für uns, wir wollen auch für einen Schutz für die Arbeiterinnen, für die Arbeitsplätze. Wir wollen gute Löhne, gute Arbeit und wir wollen ein bisschen Anteil an der Produktion, also Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Das ist ja auch mal eine Diskussion gewesen. Das ist das, was ich vermisst habe, beispielsweise bei den Corona-Maßnahmen. Wie kann man der Lufthansa... Sorry, das war meine Batterie. Aber ich bin dran, ne? Gut, wunderbar. Was ich vermisst habe bei der Lufthansa, wie kann man der 5 Milliarden einfach so hinkippen quasi, kann auf Mitspracherechte verzichten beim Konzern, verzichtet auf Sozialgarantien für die Arbeitsplätze und auf eine Frage der ökologischen Transformation auch in diesem Bereich, Mitbestimmung. All das sind so Punkte, die geleistet werden müssten, auch in diesem Bereich von Wirtschaft und Industrie. Dann schau in Landwirtschaft und Ernährung rein, da wären Maßnahmen raus aus der Massentierhaltung, Halbierung des Viehbestandes bis 2030, raus aus dem Flächenfraß und der Überdüngung in der Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen Produktion, wo auch eben nicht die Hälfte der Lebensmittel, die wir produzieren, weggeschmissen werden, wo das Container nicht verboten ist. Und Wärmebereich und Wohnungsbereich heißt es, dass man Klimaschutz und bezahlbares Wohnen verbinden muss. Das heißt, Enteignung von Immobilienspekulanten, mehr öffentlichen Wohnraum schaffen, sich sozusagen als Gesellschaft all das wieder anzueignen, was man der Gesellschaft gehört hat und das sozusagen unter öffentliche Kontrolle wieder zu bringen. Denn nur wenn wir als Gesellschaft wirklich jetzt entschieden handeln, wird es was werden. Wenn wir sagen, wir vertrauen weiter der Wirtschaft, wir vertrauen weiter dem Markt, das hat man die letzten Jahrzehnte versucht, das hat nicht funktioniert. So, das wäre so ein kleiner Fundus von Maßnahmen, die jetzt schon möglich wären.
Ja, der Markt regelt es, aber wohin, das sehen wir ja gerade. Ich will nochmal auf die Lufthansa zurückkommen, weil das ist ja ganz interessant, jetzt auch für das Mindset, was so im Bundestag, natürlich kann man es ja nicht über Knie brechen, sind ja alles einzelne Menschen, aber so da durchaus unterwegs ist. Also ich habe da ein paar Vorstellungen. Also man kann ja nicht von Intelligenz reden, wenn man sich mal, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde hinsetzt und dieses Konzept der Lufthansa zusammenbaut. Also wenn man es gut mit dem Personal, also mit den Personen, mit den Menschen meint, dann ist man entweder geistig extremst beschränkt, wenn man so eine Maßnahme bringt, oder man meint es gar nicht gut mit den Menschen. Oder das Dritte, was mir jetzt noch so käme als Möglichkeit, ist einfach dieses, oh, Problem, ha, ich schmeiß mit ganz viel Geld drauf, ich sehe es nicht mehr. Wie würdest denn du das auf jetzt mal der menschlichen Ebene, persönlichen, also menschlich-psychologischen Ebene einschätzen? Wie kommt sowas zustande? Also ich meine, das kann sich ein Dreijähriger besser ausdenken, solche Maßnahmen. Menschlicher zumindest.
Warum? Ja, aber da wären wir wieder an der Grundfrage. Wofür wird Politik gemacht? Wird Politik gemacht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, oder wird Politik gemacht, damit die Wirtschaft den Menschen dient? Wenn du das Letztere anlegst, dann kann man das so formulieren, wie du es formuliert hast. Aber eigentlich ist das folgerichtig. Also genau das ist in der Finanz- und Wirtschaftskrise, in der Bankenkrise gemacht worden. Man hat die Banken rausgehauen quasi und hat gerade die südlichen Staaten Europas dafür blechen lassen. Also auch die ganzen Wirtschaftshilfen, die es an Griechenland damals gegeben hat, die sind auf Umwegen ja wieder an die deutschen Banken gegangen. Also in Griechenland ist ja kaum was übrig geblieben. Und das gleiche Prinzip läuft jetzt auch in der Corona-Krise. In der Corona-Krise steht auch im Vordergrund, die Aktienkurse müssen weiterlaufen, die Dividenden müssen weiter gezahlt werden. Und all das, was Kulturschaffende sind, was Solo-Selbstständige sind und was die systemrelevanten Kräfte sind, für die hat man dann, wie wir eben gerade gesagt haben, das Klatschen dann vielleicht noch übrig. Und da läuft was ganz, ganz, ganz grundlegend falsch. Und viele und auch ich habe die Illusion wieder gehabt. Das hatte ich schon bei der Finanz- und Wirtschaftskrise damals. Habe wieder die Hoffnung gehabt, dass die Corona-Krise zu einem grundlegenden Umdenken führen würde in unserer Gesellschaft. Aber man darf niemals vergessen, dass gerade in der Krise die Beharrungskräfte eben sehr stark sind. Und genau deshalb ist eben bei der Lufthansa nicht das passiert, was wir als Linke vorgeschlagen haben. Wir haben ja konkrete Vorschläge gemacht in dieser Krise. Wir haben gesagt, es darf keine Wirtschaftshilfen geben, keine Corona-Hilfen geben, ohne dass es auch Zusagen gibt für soziale Garantien und für eine ökologische Transformation. Die Bundesregierung hat das rundheraus abgelehnt. Und zwar nicht nur die Union, sondern eben auch die SPD hat das nicht mitgemacht. Und Herr Altmaier sitzt dann halt im Wirtschaftsausschuss und erklärt uns, wir sollten noch mal der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft vertrauen und nicht immer nur Verbote machen wollen.
Also aber so funktioniert es nicht. Glaubt der Altmaier wirklich, also man kann sich das ja vorstellen, dass jemand glaubt, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen ganz automatisch gut. Also jetzt gar nicht so ein Boswille, oh, die Menschen sind mir egal, Hauptsache die Wirtschaft, sondern dass da so dieses Mindset drin steckt, der Wirtschaft geht es gut, dann muss es ja ganz automatisch den Menschen gut gehen, weil es ist ja Geld da, alle glücklich. Also
kommt es ja, das ist ja ein bisschen dieses Modell der Trickle-Down-Economy, sagt man ja. Also dass man sich die Gesellschaft so ein bisschen vorstellt wie so eine Schokobrunnen-Pyramide, ne? Und oben sprudelt's raus und oben ist dann ganz viel, aber dann läuft's ja über den Rand und läuft's ja auch langsam runter, die Schokosoße sozusagen. So ist ja die Vorstellung, nur die Realität sieht eben anders aus. Aber deswegen ist es auch eine Ideologie. Minister Altmaier ist nicht kein bösartiger Mensch oder so, sondern er folgt einer gewissen Ideologie, wie wir alle entsprechend einer Ideologie, einer Vorstellung, wie Gesellschaft laufen soll und wie Wirtschaft laufen soll, handeln. Ja, gut, nur hat sich die letzten Jahrzehnte eben gezeigt, dass es nicht funktioniert. Und das ist das große Drama.
Das ist ja, also Ideologien sind ja überprüfbar. Also ich kann ja zum Beispiel auch ans nudelige Spaghetti-Monster glauben und na gut, das ist jetzt tatsächlich faktisch überprüfbar, aber ne, so, also ein Schokobrunnen, da schaue ich mir einfach unten an, was kommt denn an, dann weiß ich's. Und wir wissen, da kommt halt relativ wenig an. Und das ist dann halt einfach verkürztest, also
fehlt's da. Also ganz im Gegenteil, die Corona-Krise, wenn du dir die Statistiken anschaust, ist ja so, dass die kleinen und mittleren Einkommen gerade runtergehen massiv durch Kurzarbeitergeld, durch Entlassungen, in denen Minijobs wegfallen und ähnliches, sinken gerade die niedrigen und mittleren Einkommen. Und die hohen Vermögen, die Aktiengewinne, die Gewinne von Lidl, von Herrn Lidl und Herrn Aldi und Herrn Rewe und so weiter, die wachsen halt gerade ins Unermessliche weiter. Und Jeff Bezos kratzt an seine ersten Billionen sozusagen mit Amazon. Und dann kann man doch sagen, wenn sich jetzt in der Krise die soziale Spaltung unserer Gesellschaft noch weiter verstärkt, dann kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass es mit diesem Schokobrunnen-Prinzip nicht funktioniert.
Genau, weil es wird ja staatlicher Seite oben sehr viel draufgeschmissen. Das muss genau. Ja, wenn es funktioniert. Weil wir gerade bei Corona sind. Wir sehen ja bei Corona was ganz Interessantes, nämlich, dass auf einmal ganz klare, handfeste Wissenschaftler, Drosten zum Beispiel, RKI als Komplex, plötzlich beratend nicht nur so ein bisschen in der dritten Reihe hinterm Lobbyisten stehen, sondern tatsächlich super relevant werden. Das passiert jetzt nicht über eine Woche hinweg, sondern das passiert jetzt schon über ein halbes Jahr hinweg. Siehst du, wenn du so durch den Bundestag läufst oder hier und da mal was aufschnappst und man ist ja im Gespräch auch, hast du das Gefühl, dass dadurch, ist natürlich Virologie, ist jetzt keine Klimaforschung, aber dass durch diese stetige Zusammenarbeit und dem tatsächlichen Druck, wir müssen auf die Forschung hören im Corona-Bereich, sich auch eine Tür öffnet, gerade bei den, sage ich mal, eher konservativen Parteien, auch in Sachen Klimafragen, auch die Wissenschaft näher an sich ranzulassen, so wie es bei Corona ist? Oder vielleicht das Gefühl so, nein, wir sind ja alle froh, wenn die wieder weg sind, die nerven nur.
Ja, also nee, hab ich nicht den Eindruck, dass es irgendwie scheinen das so zwei abgetrennte Sphären zu sein. Das ist das auch, was mich irritiert. Deswegen meinte ich ja, am Anfang der Corona-Krise hatte ich genau diese Hoffnung, dass es eben auch dazu führt, dass man sieht, dass es möglich wäre, politisch zu handeln und auch als Legislative zu handeln, als Deutscher Bundestag zu handeln, auf die Wissenschaft zu hören, was ja Fridays for Future immer wieder einfordert. Aber real, und das siehst du auch bei diesem Kohleausstiegsgesetz, wo ja den Konzernen jetzt nochmal unnötigerweise Milliarden hinterhergeschmissen werden, oder auch im Bestreben bei der Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes jetzt, dass die Ausnahmen für energieintensive Industrien nochmal ausgeweitet werden sollen. Siehst du, dass weiter das ewig Gleiche produziert wird, zumindest von dieser Bundesregierung, und weiter dieser Strieme gefahren wird. Und es ist gut, dass wir überhaupt ein Kohleausstiegsgesetz haben. Und es ist gut, dass wir überhaupt ein Klimaschutzgesetz haben. Das ist ein Erfolg von Fridays for Future und all denen, die sich mit der Klimabewegung auf den Weg gemacht haben. Aber wir sehen halt, dass es eine leere Hülle bleibt, solange nicht die entschiedenen Maßnahmen, die notwendig sind, jetzt auch gefasst werden, ne?
Naja, es ist halt eine Entscheidung, wir steigen aus dem Auto aus, aber halt erst nachdem es an die Wand gefahren ist. So.
Ja. Nein, ich meine, ich erinnere daran, dass Söder irgendwie hat er nicht mal für 2020 oder so das Verbot des Verbrennungsmotors gefordert.
Der
Ja,
hat
irgendwas war, ne? Ja.
das ist ja auch ganz interessant, weil der ja durchaus also für den konservativen Bereich da manchmal ganz schön vorangeht und dann kommen
Ja.
aber auch wieder die Hämmer geflogen. Also das ist
Naja, und ich meine, er hat den Windkraftausbau in Bayern gekillt, ne? Das darf man auch vergessen. Und ich meine, Merkel hat 1996 mal sich als Umweltministerin hingestellt und gesagt, so jetzt kommt das 3-Liter-Auto, das wird Standard auch in der Automobilindustrie. Und wenn die Automobilindustrie das nicht zum Standard macht, dann werden wir als Politik harte Maßnahmen gegen die Automobilindustrie ergreifen. Ja, Pustekuchen. Was ist passiert? Die Autos sind vielleicht effizienter geworden, aber sie sind einfach fetter geworden, sind PS stärker geworden und damit hat sich einfach nichts getan im Verkehrsbereich. Und so muss man halt sagen, wenn Politik nicht entschieden handelt, wie jetzt in der Corona-Krise, wird es halt schwierig, überhaupt die Klimaziele einzuhalten, die sich diese Bundesregierung gegeben hat und von denen wir wissen, dass sie ja auch zu schwach sind.
Ich hätte mal so zwei, drei Ja-Nein-Fragen. Das ist ja immer das, was man einem Politiker am liebsten stellt und dann bitte darauf bittet, auch nur mit Ja oder Nein zu antworten.
Ich mal ausprobieren.
Probieren
Kann
wir
ich
mal.
echt sagen.
Ich habe mir die auch ganz, ganz schlau ausgedacht.
Wow.
Wenn jetzt die Wahlergebnisse Bundestagswahl sind, dass eine Koalition mit der Linke irgendwo möglich ist, welche Partei ist egal, wäre mit dir eine Koalition ohne Klimabedingungen machbar.
Nein.
Ist für dich die Schrumpfung der Wirtschaft denkbar?
Ja.
Bisher
Das sind
ist,
einfache Fragen.
naja, es kommt drauf an. Die Fragen würde ich auch gerne im März mal stellen. Der würde
Ja,
wahrscheinlich.
mach mal.
Und das Dritte ist letztlich. Bisher ist die Politik als Pferdchen der Wirtschaft letztlich auch eins der zwei Probleme. Die Wirtschaft ist ein Problem, die Politik ist ein Problem. Ist die Politik die Lösung?
Ja und nein.
Okay. Was
Sie ist die Lösung und das Problem.
ist denn dann was ist denn der längere Satz denn dann zwischen Ja und Nein?
Erstens, es gibt nicht die Politik, sondern es gibt politische Interessen, unterschiedliche politische Parteien. Deswegen, das finde ich auch bei Social Media immer so nervig, wenn die Leute sagen, Politiker sind alle gleich. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt bestimmte grundlegende Probleme, dass dieser Parlamentarismus zur Anpassung neigt und Leute zur Anpassung zwingt. Aber trotzdem gibt es unterschiedliche politische Interessen. Und dann bin ich ganz klar davon überzeugt, dass man Politik verändern kann. Also das haben wir in der Geschichte gesehen, sonst würden wir heute noch in der Sklavenhaltergesellschaft im Leben der Antike oder so. Und deswegen braucht es gesellschaftlichen Druck. Ich glaube, Politik kann sich vor allem verändern, wenn in der Gesellschaft sich die Stimmungslagen verändern, die Interessen in der Gesellschaft verändern, wenn es Kräfte gibt, die gegen Lobbyinteressen, gegen die Beharrungskräfte in der Politik stehen. Und deswegen ist die Klimabewegung so entscheidend und das, was in der letzten Zeit passiert ist, weil sie haben immerhin das Thema Klimaschutz auf die Agenda gesetzt und zwar nach ganz vorne. Und ich bin mir überzeugt davon, dass wenn in der Politik sich was bewegen muss, wenn sich da etwas bewegen soll, dann brauchen wir eine breite gesellschaftliche Bewegung, brauchen wir sowas, wie wir das bei den Unteilbar-Demos gesehen haben, wo gemeinsam auf die Straße gehen die Leute von Fridays for Future, XR, Ende Gelände, aber eben auch der Paritätische beispielsweise, die Gewerkschaften, Verdi, auch die IG Metall muss da in die Hufe kommen, die Pflegekräfte, der Pflegeaufstand, die Menschen, die sich gegen den Mietenwahnsinn zur Wehr setzen. Das heißt, all die Kräfte, auch die antirassistischen und antifaschistischen Kräfte, die Seebrücke und so weiter, die einstehen für eine solidarische Gesellschaft. Das muss ein Miteinanderwirken sein, um gesellschaftlichen Aufbruch auf die Reihe zu kriegen. Und wir brauchen bitter in allen Bereichen einen gesellschaftlichen Aufbruch. Das spüren wir ja. Und ich glaube, wir sind in der Situation, wo die Frage ist, fährt Demokratie vor die Wand? Ich glaube, die AfD konnte beispielsweise ein bisschen zurückgekämpft werden, was mich mit Freude erfüllt. Aber wenn wir in östliche Bundesländer gehen, gibt es da noch immer massive Probleme, gerade wenn du in die kleineren Ortschaften da schaust. Also fährt Demokratie vor die Wand oder bekommen wir das hin, was ich vorhin beschrieben habe, mit der Demokratisierung unserer Demokratie? Und ich glaube, das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Und in diesem Bereich gehört eben auch die Frage der Klimagerechtigkeit untrennbar mit.
Du hast ja ganz am Anfang von zwei Strömungen in eurer Partei geredet, die aus dem alten SED-Kader kamen, dann eher so die mit der SPD, teils mit den Grünen unzufrieden waren. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch die Linksjugend dazu packen, die jetzt nochmal ein eigener Bereich ist, also klar, alles vernetzt, aber...
Nein, der PDS waren auch nicht nur alte SED-Kader, also die gab es auch, aber es gab also auch viele junge und neue Leute. Und mittlerweile ist prozentmäßig, also gemessen am Mitgliederstamm, die Linke erstaunlicherweise die jüngste Partei, knapp vor den Grünen.
Okay, das beantwortet meine Frage fast schon ein bisschen, weil ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, wenn du jetzt mal deine Partei so ein bisschen in Schubladen aufteilst, welche der Schubladen denn besonders mit der Klimabewegung verbunden ist?
Ich glaube, das kann man mittlerweile kaum noch so beantworten, weil ich erlebe auch bei vielen älteren Genossinnen gerade so ein Aufatmen, erlebe auf Versammlungen, wo wir dann auch Fridays for Future Leute einladen, erlebe ich, dass da von den älteren Leuten, von der 70, 80-jährigen Genossin, die dann aufspringt und sagt, ihr seid toll, ihr seid unsere Zukunft und wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch und so. Das erlebe ich halt auch auf den Versammlungen. Das heißt, da entsteht schon so ein Verständnis. Und ja, ich bin auch froh darüber, dass unsere Partei stetig jünger wird und stetig auch mehr in Bewegung kommt. Weil ich glaube, das ist ganz zentral. Ich glaube, ein Manko der Linken ist lange Zeit gewesen, dass sie sich zu sehr in so einem Sitzungssozialismus aufgehalten hat. Das heißt, Tagesordnungen abarbeiten, Anträge schreiben. Aber eine Partei, die ich mir vorstelle, ist eine Partei, die natürlich auch im Parlament aktiv ist und auch Anträge schreibt, aber die gleichzeitig auch eine Partei in Bewegung ist und eine Partei in Bewegungen ist und sich da auch ihre Basis schafft und sich immer da wieder erdet, um eben nicht diesen Anpassungsprozess durchzumachen, wie wir ihn bei anderen Parteien ja erlebt haben, sondern die Linke muss eben eine widerständige und eine widerborstige Partei sein.
Okay, was natürlich auf der anderen Seite auch wieder verschrecken kann. Das Stichwort, was ist damit gewonnen, wenn ich jemanden, der eh schon den Klimawandel total verstanden hat, von einer Partei überzeuge, die den Klimawandel verstanden hat? Viel mehr ist dabei gewonnen, wenn ich jetzt sage, also Ich nehme jetzt mal wieder so eins meiner schönen Lieblingsbeispiele. Also wenn ich Friedrich Merz von Klimaaktivismus überzeugen kann, ist natürlich viel mehr gewonnen. Den würde man natürlich mit einer Widerborstigkeit oder dieser Art von Charakter, von Denke durchaus verschrecken. Nichts gegen diese Widerborstigkeit, aber jetzt so muss man jonglieren halt. Ne? Wie geht ihr damit um?
Weißt du, ich verstehe das. Da hast du mich vielleicht ein bisschen missverstanden. Ich verstehe Widerborstigkeit als Widerborstigkeit in dem Sinne, dass man sich den Verlockungen dieses parlamentarischen Systems widersetzt, dass man sich der Verlockung widersetzt von Lobbygruppen, dass wir irgendwie Anerkennung bekommen beim Bundesverband der deutschen Industrie oder so. Das ist nicht unsere Aufgabe als Linke, sondern unsere Aufgabe als Linke ist eben zu erklären, wie Klimagerechtigkeit funktionieren kann, und zwar in allen Bereichen, wie eine Stadt für die Menschen aussehen kann, wie wir die ländlichen Regionen anbinden, also Stichwort Verkehrswende, wie wir das mit der Energiewende hinbekommen, mit dem Ausbau von Windkraft und Solarkraft gleichermaßen, und wie wir dafür sorgen, dass diese Energiewende nicht, wie das SPD und Union wollen, an die Konzerne verscherbelt wird, sondern dass wir Energie in Bürgerinnenhand haben, in Genossenschaften, Bürgerenergie, Kommunen und sowas. Das muss eine Linke erklären und muss dafür eine gesellschaftliche Vision auch entwickeln. Also ich halte ja diesen Satz von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, halte ich für einen der verheerendsten Sätze, die es jemals in der Politik gegeben hat. Sondern eine Gesellschaft muss sich weiterentwickeln und sie muss eine Vorstellung davon haben, wo es hingehen soll. Wenn alles beim Alten bleibt, dann stirbt eine Gesellschaft. Sondern sie muss eine Zukunftsvision entwickeln. Und das ist Aufgabe der Linken. Und deswegen heißt Widerborstigkeit, sich den Versuchungen und Verlockungen der Anpassung an die politische Klasse, an Lobbygruppen und Ähnliches zu widersetzen. Und gleichzeitig zu sagen, wo kann es hingehen, und ein Bild der Zukunft zu entwickeln und das ganz konkret auch zu machen, wie wir es im Aktionsplan Klimagerechtigkeit gemacht haben. Denn das ist ein sehr, sehr konkretes Niveau, was wir da uns überlegt haben. Wir zeigen auf, wie es in allen gesellschaftlichen Bereichen klappen könnte und klappen müsste.
Was genau zeichnet euch da aus? Vielleicht menschlich oder strukturell oder wie man es auch sehen will, denn ich sag mal, Posten und schnelles, gutes Geld ist ja ein Reiz für jeden Menschen erstmal so ein bisschen. Geld, Posten gibt Sicherheit, Sicherheit fühlt sich gut an. Frage ist natürlich, wie man sich da unterwirft. Also so ein Andi Scheuer, okay, da braucht man auch schon ein spezielles Mindset, um da so tief zu kriechen, würde ich fast mal sagen. Aber was zeichnet euch da aus oder was tut ihr da vielleicht auch konkret, damit eure Mitglieder, vielleicht auch gerade die dann eben, du kennst es ja selber, in die Bundespolitik hineinströmen, dass die dann nicht doch dem leichten Weg hinkippen?
Also beispielsweise Wolfgang Schäuble, ein schönes Beispiel, ist 1974 in die Politik gegangen, in den Bundestag gekommen, 1974, und sitzt jetzt seit 36 Jahren, hätte ich beinahe gesagt, seit 56 Jahren, nee, warte mal, wie viele Jahre sind das?
46 Jahre.
Ja, 46, nicht 56. 46 Jahren, also fast 50 Jahren im Deutschen Bundestag. Das kann er auch machen als Politiker der CDU, weil die CDU will nichts groß verändern, sondern die CDU will am Bestehenden quasi festhalten. Und diesen Job hat er gemacht, ne? Also hat er auch als Finanzminister gemacht, als er mit der Peitsche auf Griechenland und auf die Syriza-Regierung draufgehauen hat, beispielsweise. Hat er seinen Job vollkommen erfüllt und seine Funktion. Und deswegen ist eine Partei wie die Linke immer schwieriger dran, weil eine linke Partei will etwas verändern. Will Gesellschaft verändern, wird solidarischer und gerechter gestalten, friedlicher gestalten, will Klimagerechtigkeit durchsetzen. Und da, das haben wir ja gesehen, ne? Zeigen alle Studien, zeigt das Pariser Klimaabkommen, dafür muss sich etwas dramatisch in unserer Gesellschaft verändern. Und wenn du etwas verändern willst, musst du halt da anders reingehen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen keine Politikerin, die 50 Jahre im Bundestag sitzen, sondern wir brauchen auch Politikerin, die mal anderswo Luft geatmet haben. Und wir brauchen immer wieder die Rückkopplung an die Basis, und den Kontakt zu Bewegungen. Also das mache ich mir auch zur Aufgabe. Ich bin ja im September 2017 reingekommen, aber ich merke schon, wie groß auch die Verlockung dieses parlamentarischen Betriebs sind, sich sozusagen da anzupassen. Und deswegen versuche ich immer unterwegs zu sein bei Aktionen der Klimabewegung, bei Demonstrationen auch als parlamentarischer Beobachter. Versuche auch solche Diskussionen, wie wir sie jetzt führen, zu führen, und versuche mich immer mit der aktuellen Studienlage auseinanderzusetzen und versuche immer meine eigene Position auch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und wenn du etwas verändern willst, musst du dich immer wieder aufs Neue auch selbst hinterfragen und weiterentwickeln.
Apropos aktuelle Studienlage, da kam über Fridays for Future jetzt wohl, ich habe das auch nur ganz am Rande mitbekommen, weil es ganz super aktuell ist, eine Studie zum 1,5-Grad-Ziel der Erreichung und so weiter. Also ich habe da jetzt gerade nicht viel im Hinterkopf zu, ist alles sehr frisch. Hast du da ein bisschen mehr?
Es ist eine Studie des Wuppertal-Institutes im Auftrag von Fridays for Future, und die ist gestern gestern ist natürlich bei so einem Podcast ein bisschen schwierig. Also die ist jetzt vor einiger Zeit quasi vorgestellt worden. Und darum geht es um die Frage, man nimmt das Pariser Klimaschutzabkommen und nimmt die CO2-Budgets der einzelnen Staaten. Und dann hat dieses Wuppertal-Institut mal durchgerechnet, was passieren müsste in den einzelnen Bereichen, um die Begrenzung auf 1,5 Grad zu gewährleisten, und haben hat deutlich gemacht, dass die Klimaziele der Bundesregierung hinten und vorne nicht ausreichen, haben klar gemacht, dass man beispielsweise beim Ökostrom, bei den erneuerbaren Energien, die 4- bis 5-fache Geschwindigkeit braucht. Also das wissen wir eigentlich schon seit längerer Zeit, dass auch im Aktionsplan Klimagerechtigkeit mit drin, dass wir einen massiven Ausbau der Erneuerbaren brauchen, und die Bundesregierung eben das überhaupt gerade nicht auf die Reihe bekommt. Die machen deutlich, was im Verkehrsbereich passieren müsste, nämlich mindestens Halbierung des motorisierten Individualverkehrs bis 2030, rascher Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, massiver Ausbau von ÖPNV und Bahn. Das heißt, sie zeigen auf, was in einzelnen Bereichen passieren muss und kann. Ich glaube aber, dass diese Studie dann auch Leerstellen hat, wo wir weiterarbeiten können. Das heißt, diese Leerstelle sagt zum einen nichts über die gesellschaftliche und politische Umsetzung des Ganzen. Das heißt, wie kann es gehen? Und was ich sehr schade finde, weil da auch Fridays for Future eigentlich weiter ist, der Aspekt der Klimagerechtigkeit kommt halt so gut wie gar nicht vor. Das heißt, es wird nicht thematisiert, wie die Finanzierung dafür ist, dass man das Ganze das nur machen kann, wenn es auch mit sozialer Gerechtigkeit einhergeht. Und was fehlt, ist die internationale Dimension. Die darf man eigentlich, wenn man Deutschland sich anschaut, nicht vergessen. Das heißt, man muss schauen, was richten deutsche Handelsverträge aus? Was machen deutsche Kreditvergaben beispielsweise jetzt am neuesten gerade in der Diskussion für ein gigantisches LNG-Projekt, also Flüssiggas-Projekt in Sibirien, für Russland die Unterstützung? Oder die ganze Diskussion um die Gasinfrastruktur, also Stichwort Nord Stream 2 und LNG. Was richtet deutsche Förderpolitik da auch an in Bezug des Klimawandels? Und ich glaube, das muss man, die internationale Dimension darf man nicht vernachlässigen. Und was ich auch schade finde, ist, dass halt Landwirtschaft und Ernährung überhaupt gar nicht betrachtet worden sind in dieser Studie. Also das sind Punkte, wo man nochmal nacharbeiten muss. Aber generell kann man sagen, es ist gut, dass nochmal aufgezeigt worden ist, dass es möglich wäre, dass die Begrenzung auf 1,5 Grad, dass aber dafür entschiedene politische Maßnahmen notwendig sind. Das ist der Verdienst dieser Studie, aber an uns ist es als Klimabewegung und auch als fortschrittliche Parteien irgendwie zu sagen, wie können wir das Ganze denn dann umsetzen und wo müssen wir da Druck machen?
Da würde ich gleich nochmal beim Nord Stream 2 einsetzen. Einerseits mit einer letzten Jahr, ich sage jetzt mal vielleicht letzten Jahr-Nein-Frage. mir jetzt noch eingefallen ist. Ist Gas eine Zwischenlösung?
Nein.
Und jetzt natürlich ein Komplex, der sehr interessant ist, gerade weil du jetzt auch bei den Linken bist.
Aber ich könnte es auch erklären.
Gut, okay, dann erklär gerne. Ja.
Wir sehen halt immer mehr, dass unser Gasverbrauch auch den Klimawandel massiv mit anheizt. Und wir brauchen den Ausstieg eben nicht nur aus Kohle, Atom, Erdöl, sondern auch aus dem Gas. Und deswegen ist es fahrlässig, der Ausbau der Gasinfrastruktur. Wir haben genug Gasinfrastruktur in Europa. Und wenn der Gas, der europäische Gasmarkt überschwemmt wird im Zuge eines sogenannten Kalten Krieges zwischen den USA und Russland, drückt es die Gaspreise. Und das bedeutet, Gas wird zur Konkurrenz zu erneuerbaren Energien. Und das darf eben nicht passieren. Und wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen, dann wird es schon so sein, dass wir weiterhin Gaskraftwerke für eine Übergangszeit haben werden. Aber diese Gaskraftwerke müssen ja nur einen ganz geringen Teil im Jahr laufen, wenn wirklich mal eine Lücke zu schließen ist, die eben durch den verzögerten Ausbau der erneuerbaren Energien noch nicht geschlossen ist. Aber perspektivisch müssen wir genauso wie bei den anderen Energien einen drastisch sinkenden Pfad haben, auch beim Gas und gerade beim Erdgas eben.
Also jetzt, wenn ein Politiker kommen würde und sagen würde, naja, wir lassen jetzt das Erdöl weg, wir steigen auf Gas um, das hat ja nur irgendwie ein bisschen weniger Prozent oder sowas, und das wäre eine Lösung, dann würdest du sagen, hast das Problem nicht verstanden.
Ja, das wird wahrscheinlich die Diskussion ein bisschen länger führen, als zu sagen, dass es nicht verstanden. Also eine neueste Studie hat jetzt nochmal gezeigt, ich glaube, die ist letzte Woche rausgekommen, dass das LNG-Gas, dieses Flüssiggas, was eben da sowohl von den USA importiert werden soll, aber eben auch aus Russland, aus Sibirien, dass dieses LNG-Flüssiggas nicht besser ist als Braunkohle von der Klimawirksamkeit. Und ich meine, okay, nicht besser als Braunkohle ist schon ziemlich schlecht, ne?
Also keine Lösung letztlich.
Richtig.
Dann würde ich jetzt haben wir einen interessanten Aspekt momentan, oder Situation momentan. Da gibt's den Nawalny, der wurde vergiftet, mutmaßlich steckt da Putin dahinter. Man kann sich auch ganz viel anderes ausdenken, man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber jetzt hängt das Ganze mit diesem Nord Stream 2 zusammen. Siehst du das als, sag ich mal, Situation, die man nutzen kann, um tatsächlich dann Nord Stream 2 zu verhindern, oder sollte man das ganz klar entkoppeln oder vielleicht auch eine dritte Sicht? Wie stehst du dazu?
Also ich finde es schwierig, Sicherheitspolitik, Menschenrechtspolitik so unmittelbar mit so einem Energieprojekt zu verknüpfen. Ich kann aus energiepolitischer und aus klimapolitischer Sicht ganz klar argumentieren, warum Nord Stream 2 überflüssig ist. Was ich schwierig finde, ist dieses Gedröhne, was jetzt von der Europäischen Union kommt. Für uns sind Menschenrechte ach so wichtig. Ich glaube, das ist hohles Gedröhne. Für mich sind Menschenrechte halt unteilbar. Das muss gelten, für mich ganz klar, gegenüber Russland und gegen den USA, und muss übrigens auch gelten für die Europäische Union. Und die Europäische Union hat sich direkt darum gekümmert, was mit Julian Assange oder Edward Snowden ist, um mal vielleicht vergleichbare Beispiele zu nehmen. Ich habe nicht gehört, dass Deutschland Edward Snowden oder Julian Assange politisches Asyl angeboten hat. Wirst du auch nicht gehört haben.
Ja, ich habe es abgelehnt.
Richtig, genau. Genau, wir haben es als Linke ja auch beantragt. Ich habe nicht erlebt, dass beispielsweise nach dem Mord an Khashoggi in Saudi-Arabien massive Sanktionen bekommen hat, sondern wir wollen das Erdöl weiterhin ganz gerne haben. Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, diese Europäische Union betreibt eine Politik, die einerseits auf Ausbeutung des globalen Südens basiert, aber andererseits eben auf Abschottung und Flüchtlingsabwehr. Das heißt, ich nehme es dieser Europäischen Union mit Ungarn, mit Polen, aber auch mit den anderen europäischen Staaten einfach nicht ab, wenn sie sagt, sie tritt für Menschenrechte ein, sondern Menschenrechte sind für die Europäische Union immer verhandelbar, sind immer Verhandlungsmasse und stehen immer hinten an. Ich glaube aber, dass eine linke Politik ganz klar bei Menschenrechten sein muss und auch ganz klar auch gegenüber Russland auftreten muss, weil Russland ist nun mal ein autoritärer und in Ansätzen zumindest autoritärer Staat, wo eben Rechte von Homosexuellen, Rechte von Minderheiten, von politischer Opposition auch eingeschränkt werden. Deswegen kann die Linke nicht Double Standards da entwickeln. Aber sich dann auf die Europäische Union irgendwie zu beziehen und zu sagen, die sind ja wenigstens ehrlich bei Menschenrechten oder so, ist albern.
Naja, ich meine, das mit den Menschenrechten, das sieht man ja mittlerweile auch sehr deutlich. Moria, Stichwort. Ja. Ich glaube, 700 Millionen Euro sind da zwar in die Richtung geflossen, aber halt in Waffen und Ausrüstung für Grenzschutz angekommen letztlich und sonst nichts.
Ja. Und ich meine, man muss es ja ganz klar sagen, Klimawandel ist eine Kriegsursache und ist eine Flucht und ist eine Fluchtursache. Also Kriegsursache braucht man sich nur den Streit jetzt angucken zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern um die Gasvorkommen dort im Mittelmeer, wo sie sich beide Waffenstand gegenüberstehen, beide NATO-Partner. Anführungszeichen Partner und beide mit deutschen und europäischen Waffen ausgerüstet. Und dann kann man einfach nur sagen, dass eine Politik, die den Klimawandel anheizt, auch internationale Konflikte und Migration anheizt. Und wer sich gegen den Klimawandel zur Wehr setzt, macht auch eine Politik, die Fluchtursachen und Kriegsursachen bekämpft.
Wenn man jetzt mal die Europäische Union betrachtet, agiert die wie ein Staat oder agiert die wie eine Firma? Also jetzt nicht BRD GmbH gequatscht oder sowas, aber einfach von der Art zu interagieren mit der äußeren Welt. Welche Tendenzen siehst du da so? Also
ich glaube, das kannst du nicht so klar ausdifferenzieren, sondern es gibt ja immer beide Ebenen. Also ich muss mal kurz mein Handy anschließen. Ha, sonst habe ich gleich keinen Empfang mehr. Also klar, wenn du willst, Firma natürlich von der Ideologie. Also die neoliberale Ideologie hat natürlich auch die Institutionen der Europäischen Union durchdrungen. Also wenn es um Privatisierungspolitik und Ähnliches und auch Zwang von Privatisierung gerade Kommunen in Deutschland haben das spüren müssen in den letzten Jahren massiv, diesen Druck auch zur Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Verbund von Staaten, die auch miteinander konkurrieren. Und das merkst du immer wieder, wenn es um wirtschaftliche, finanzpolitische Entscheidungen geht. Und merkst du jetzt auch in der Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union, wo ja auch keine menschenwürdige Lösung gefunden wird, Stichwort Moria.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sollen die Leute wählen, würdest du natürlich sagen, die Linke, das ist, denke ich mal, klar. Wenn ich jetzt fragen würde, sollen die Leute auf Bundesebene und auf EU-Ebene wählen, würdest du natürlich auch sagen, die Linke, logisch erstmal. Gibt es auch nichts vorzuwerfen, sondern ja ganz normal. Ich würde die Frage ein bisschen anders stellen, und zwar, wenn jetzt, ein bisschen fiktiv, wenn ich jetzt eine Bundestagswahl und eine Europawahl habe, Ich kann aber nur bei einem von beiden wählen und mir ist das Klima wichtig. Wo hat meine Stimme einen höheren Impact auf Klimapolitik oder auf den tatsächlich wirkungsvollen Impact? Also welche Institution, sage ich mal, ist die Bundesregierung da wirkungsvoller?
Na, du siehst mit der Diskussion um den Green Deal, dass auch auf europäischer Ebene eine Rolle spielt. Ich glaube, dass du das auseinanderdividieren kannst. Also ich kann nur sagen, für die nächste Bundestagswahl ist die einzige Stimme, die eine Stimme dafür ist, dass nicht die CDU Regierungsverantwortung bekommt, ist die einzige Stimme bei der Linken. Weil bei den Grünen merke ich ganz klar, die orientieren auf Schwarz-Grün gerade. Und Schwarz-Grün, wer die Vorentwürfe kennt für die Jamaika-Koalition, die ja dann gescheitert ist, dank Herrn Lindner, weiß, dass Jamaika bedeutet hätte, nicht das zu tun, was bei Klimagerechtigkeit notwendig ist. und gleichzeitig Sozialbau, Privatisierung, Obergrenze für Flüchtlinge bedeutet hätte. Und deswegen, glaube ich, wäre eine Koalition aus CDU und Grünen keine Option. Und die einzige Partei, die halt eine Koalition mit der CDU ausschließt, ist halt die Linke. Bei der SPD kannst du genauso gut wieder mit einer großen Koalition aufwachen. Aber was für mich entscheidend ist, und da wollte ich eigentlich zu überleiten, ist, das sind nicht Farbenspiele. Und auch bei der Linken hast du keine hundertprozentige Garantie dafür, dass danach getan wird, was notwendig ist. Sondern zentral ist, auch bei einer linken Partei, die braucht immer Druck, die braucht immer wieder den Tritt in den Hintern der Klimabewegung, der sozialen Bewegung, einer antirassistischen Bewegung, damit sie tut, was notwendig ist, weil da wären wir wieder bei der Frage der Anpassung ans parlamentarische System. Du brauchst immer den Druck von Bewegung, du brauchst immer den gesellschaftlichen Druck, um politische Ziele zu erreichen. Deswegen wird ganz entscheidend sein im nächsten Jahr, ob es so etwas gibt in Bezug auf die Bundestagswahlen, was da Druck macht. Etwas, was deutlich macht, Solidarität ist unteilbar und wir brauchen den Aufbruch für eine solidarische Gesellschaft. Und der ist mit dieser Union zumindest überhaupt nicht zu machen. Bei der SPD und Olaf Scholz habe ich da ja auch meine massiven Bedenken. Aber die SPD müsste man halt ziemlich doll treten, damit sie vielleicht wieder in Ansätzen zu ihren Wurzeln zurückfindet oder zu den angeblichen Wurzeln.
Würdest du jetzt eigentlich sagen, die SPD wäre schon in ihren Wurzeln der Linke eigentlich relativ nahe, ist halt ausgeartet, entartet.
Naja, ist jetzt entartet würde ich gar nicht als Historiker benutzen. Ja, genau. Naja, die SPD hat ja ihre Wurzeln in der Arbeiterinnenbewegung, in der Gewerkschaftsbewegung, die alte Tante SPD. Aber wir haben eben erlebt, dass nach 1998, also deswegen bin ich ja auch bei den Linken eben gelandet, SPD und Grüne eben eine neoliberale Politik durchgesetzt haben. Also das war eben meine These. Du kannst Parteien haben mit einer fortschrittlichen Agenda, mit fortschrittlichen Politikinhalten und trotzdem ist der Druck so groß, dass sie Mist bauen, weil was SPD und Grüne halt damals tatsächlich getan haben. Aber was mir Mut gemacht hat, ist, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sich durchsetzen konnten und die SPD relativ linkes Programm hat. Und was mich dann irritiert ist, dass die SPD wieder den gleichen Fehler macht wie bei den letzten Bundestagswahlen. Sie haben linkes Programm und womit treten sie an? Mit einem rechten Kandidaten, mit Olaf Scholz, der für den Wirecard-Skandal steht, der für diesen Cum-Ex-Skandal steht, der für Hartz IV die Agenda-Politik für Niedriglöhne steht und für die Schuldenbremse, also die rote Null in Persona sozusagen. Und das ist für mich so verheerend. Und deswegen ist für mich die einzige Chance, die wir haben, ist eine starke gesellschaftliche Bewegung. Und natürlich ist es gut, wenn dann jemand die Linke wählt. Und zweitens auch, wenn man in die Linke geht und sagt, okay, die Linke ist nicht die perfekte Partei, die hat vielleicht 70-80% gute Inhalte und 20-30% teile ich nicht. Aber dann gehe ich da mal rein und versuche, da was zu verändern. Oder ich engagiere mich in Gewerkschaften und versuche, da was zu verändern. Oder ich mache bei Ende Gelände mit, mache bei Fridays for Future mit. Wichtig ist, dass Leute in Bewegung kommen und sich organisieren.
Jetzt ein bisschen zur SPD. Jetzt würde ich mal zu den Grünen gehen, weil die natürlich aus klimapolitischer Sicht die interessantere Partei sind als jetzt die SPD, die es irgendwann vielleicht so gar nicht mehr geben wird, wenn die so weitermachen. Also was du da über den Fehler mit Olaf Scholz hast, sagst du mir auch total bei dir. Das hat mich auch sehr gewundert. Schuss ins Knie, wie kann man nur? Du hattest jetzt Grüne und Neoliberalismus sag mal, in einem Satz gesagt für ihn. Wie würdest denn du das die Grünen jetzt einfach mal als Umweltpartei beschreiben?
Also ich glaube, dass sie eine Entwicklung durchgemacht haben, auch seit der letzten Regierungsbeteiligung, ganz klar. Das heißt, sie haben ihr soziales Profil schon geschärft. Sie haben viele richtige Punkte, wo wir auch mitgehen können. Also häufig ist bei Abstimmungen so, dass wir schon gemeinsam auch in der Klimapolitik abstimmen. Aber gleichzeitig ist es für mich ein Widerspruch, dann zu sagen, ja, wir können uns gut vorstellen, mit der CDU in eine Koalition zu gehen. Das stimmt für mich einfach irgendwas nicht. weil ich die die CDU in allen Bereichen als Bremse erfahre, sowohl was den sozialen Bereich angeht, als auch was den Klimabereich angeht. Mit denen kannst du keine Klimapolitik machen, kannst du keine fortschrittliche Politik machen. Das ist eine riesige Illusion, die sich da aufgebaut wird. Und das ist für mich die Problematik. Und wir hatten die Diskussion über das Kohleausstiegsgesetz. Da hat von den Grünen jemand geredet. Ich weiß gar nicht, wer das war. Müsste ich nachgucken. Und die Hauptkritik an diesem Kohleausstiegsgesetz von den Grünen ging in die Richtung, ja, es seien ja die Beschlüsse der Kohlekommission nicht ordentlich umgesetzt worden. Aber wenn das die einzige Kritik ist, also auch diese Kohlekommission war schon im Verheeren und 2038 ist eben keine Diskussion. Und das heißt, ich würde mir da auch bei den Grünen mehr Mut wünschen und mehr Radikalität wünschen. Und was für mich ganz zentral ist, alle Parteien im Bundestag lassen sich von Großkonzernen finanzieren und ihre Parteitage sponsern. Die Grünen lassen sich in ihrer Wirtschaftspolitik von ThyssenKrupp und von der Lufthansa beraten beispielsweise. Oder lassen den Parteitag von der Plastikindustrie sponsern. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass die Linke die einzige Partei ist, die per Satzung ausgeschlossen hat, sich von Großkonzernen sponsern zu lassen. Wir lassen uns sponsern von unseren Mitgliedern, von Mandatsträgerabgaben. Also da geben die Bundestagsabgeordneten halt richtig viel. Und ich glaube, das ist das Richtige, denn ich glaube, du kannst keine klare Verkehrspolitik machen, wenn du dich von BMW und Co. sponsern lässt. Du kannst keine klare Friedenspolitik machen, wenn du dich von Rüstungskonzernen sponsern lässt. Und du kannst keine klare Politik für eine Energiewende machen, wenn du Geld bekommst von Energiekonzernen. Und du kannst keine gute Gesundheitspolitik machen, wenn du von Versicherungskonzernen Gelder annimmst, sozusagen. Das heißt, das wäre ein Punkt, wo ich sagen kann, da hat die Linke ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich würde mir wünschen, dass da andere Parteien sich auch verabschieden von der Finanzierung durch Großkonzerne und Großindustrie und Lobbygruppen.
Hat ja aus dem Umfeld von Angela Merkel damals 1990 ein paar Stimmen gehört, die sehr verwundert waren, dass sie in die CDU gegangen ist, weil sie sie sehr bei den Grünen verortet hätten. Ist das so ein bisschen, also könnte man das so ein bisschen als Bild für die Grünen sehen, weil die grüne Stimme trägt sie ja weiterhin mit sich, aber dann letztlich dahinter steht halt weniger. Und wenn ich mir jetzt anhöre, also ich meine, ich kann es jetzt nicht, ich sage mal, es ist eine Behauptung, ich habe es ganz, kann man ja öffentlich schätze ich mal auch rausfinden, dass die Grünen sich irgendwie von ThyssenKrupp, BMW und so weiter sponsern lassen. Das klingt halt sehr ähnlich. Also ist das so ein...
Es ist ein Unterschied. Und die Grünen haben Politikinhalte, die in vielen Punkten mit unseren gemeinsam gehen. Aber natürlich spielt es schon eine Rolle, wenn du dich sponsern lässt von Konzernen.
Aber es ist jetzt nicht so, also es ist ja manchmal eine Diskussion, die man sieht. Einerseits, dass die Grünen die Rettung sind, also der Mensch ist ja gerne mal sehr schwarz-weiß. Auf der anderen Seite, dass die Grünen ja nur so tun, als ob letztlich siedelt sich's dann irgendwo in der Mitte an.
Genau, und ich will auf keinen Fall hier Grünen-Bashing betreiben. Ich will nur zum Nachdenken halt anregen an diesem Punkt, was Parteisponsoring und Parteienfinanzierung halt angeht, ne?
Genau, also letztlich ideal für, also jetzt aus deiner Sicht, was Klimawandel und Klimapolitik angeht, wäre dann grün-links eine ideale Kombination, oder?
Naja, da wären wir wieder bei den Farben spielen. Also ideal von den Politikinhalten vielleicht, aber du brauchst eine gesellschaftliche Bewegung, du brauchst den Druck. Und egal wie fortschrittlich eine Partei ist, wenn sie keine Bewegung hinter sich hat, wenn sie keine gesellschaftliche Stimmung hinter sich hat, die sie trägt, wird sie scheitern. Und das ist die ganz zentrale Frage.
Das ist ja was gerade passiert. Da bist du wahrscheinlich...
Darf ich kurz einwenden? Ich müsste gleich los. Wir hatten so ein bisschen über eine Stunde eingeplant, ne, oder?
Genau, ja. Ich wollte es auch zu Ende bringen. Einfach nochmal an den Punkt bringen, ist das für dich auch, also als letzte Frage, so ist das für dich diese Entwicklung in der Klimabewegung, wenn wir jetzt 5 Jahre zurückgehen, da gab es da nicht viel, außer mal ein paar Leute so und jetzt auf einmal so viel passiert, ist das was, diese Welle, die dich jetzt auch politisch nochmal ein Stück weit trägt, also nicht in Zustimmung von außen, sondern einfach nochmal Motivation mit dem, sagst du, hey, hier passiert auf einmal auf größerer Ebene mehr als.
Ja, und zwar in zwei Hinsichten. Also ich persönlich habe mir so für diese Legislaturperiode zwei Sachen vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, Klimagerechtigkeit mehr im Zentrum linker Politik zu verankern. Und ich habe mir vorgenommen, nach außen deutlicher zu machen, was für Positionen die Linke da hat in puncto Klimagerechtigkeit. Ich glaube, in beiden Bereichen sind wir schon ein Stück weitergekommen. Und das Ganze wäre nicht möglich gewesen ohne diese Klimabewegung. Deswegen die Linke hätte nicht so einen klaren und guten Aktionsplan Klimagerechtigkeit vorgelegt und den einstimmig verabschiedet, wenn es nicht diese Klimabewegung gegeben hätte. Und für mich ganz persönlich bedeutet das, ich würde doch bekloppt werden und depressiv werden, wenn ich nur im Wirtschaftsausschuss rumhocken würde und nur dem Herrn Altmaier gegenüber sitzen würde. Dann drehst du ja irgendwann durch, weil du denkst, ey, da bewegt sich ja einfach gar nichts. Und deswegen ist das so ein unfassbar wichtiges und gutes Gegengewicht, dass es diese, oder Gegengift auch, dass es diese Klimabewegung gibt. Und wenn du in Aktionen bist, wenn ich Extinction Rebellion begleite bei irgendwelchen Aktivitäten in Berlin oder anderswo oder Ende Gelände oder auf einer Fridays for Future Demo bin, dann ist das so ein Gefühl, was so unfassbar wichtig ist, mit vielen Leuten auf der Straße zu sein und auch so ein Gefühl der Selbstermächtigung, also gegen die Ohnmacht, von der man sich nicht dumm machen lassen darf. Sondern das Gefühl, wir können was verändern und wir verändern etwas. Und diese Klimabewegung hat eine Menge auf die Beine gebracht, hat eine Menge in Bewegung gebracht im politischen Raum und in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist es, woran wir anknüpfen müssen und ganz klar machen müssen, Klimaschutz ist eben mehr als nur Politik, sondern Klimaschutz ist Klimagerechtigkeit und geht uns alle an und es geht um eine solidarische Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist ein großes Ziel, aber wir haben, glaube ich, keine andere Möglichkeit und wir haben überhaupt gar keinen Grund, da pessimistisch zu sein, sondern wir haben nur diese eine Chance.
Okay, klingt nach einem guten Abschlussstatement. Falls du doch irgendwie was loswerden willst, kannst du es jetzt...
War doch gut.
Okay, dann danke ich dir fürs Interview.
Ich danke dir, das war wirklich sehr spannend. Thank you.